das Weltfeuilleton präsentiert. Der Kulturschock. Der Podcast aus den Abgründen des Geisteslebens.
Wir sind
Hanna Lühmann
und Jan Küveler.
Herzlich willkommen.
Wir sind Redakteure im Feuilleton der Welt und treffen uns an dieser Stelle momentan im Homeoffice immer noch, sehen uns also nicht, machen das über das virtuelle Internet und sprechen über Dinge, die die Welt und uns bewegen. Was ist denn heute los?
Ja, diese Woche hatten wir uns überlegt, dass wir eine Woche nach der Ermordung von George Floyd natürlich über Rassismus und Polizeigewalt in Amerika reden müssen. Wir wollen aber auch über diverse andere Sachen reden, die indirekt was damit zu tun haben, nämlich Shireen David Haftbefehl. Und das war's, oder Jan? Was hat das alles miteinander zu tun?
Ja, es stimmt, das war's. Wir wollten eigentlich noch über Lana Del Rey reden, aber dann haben wir gemerkt, dass wir beide noch zu wenig wissen gerade über Lana Del Rey. Das machen wir dann das nächste Mal vielleicht.
Ja, das machen wir das nächste Mal.
Ja. Aber Hanna, die triftige Frage vielleicht für auch unsere Hörer, wenn ich mich jetzt so in die Position versetze, wäre, warum wir sind jetzt der Kulturschock und warum beschäftigen wir uns mit der Polizeigewalt in Amerika?
So, ich habe das Gefühl, dass mir die Antwort so vorgescriptet. Ich kann das jetzt nicht sagen.
Echt? Haben wir die schon vorgescriptet? Also,
nein, ich habe das Gefühl, ich kann es jetzt halt nur genau in dem Wortlaut sagen, in dem du es gerade gesagt hast.
Und deswegen jetzt in der Frage,
in der Vorbesprechung.
Ach so, nein, das dürfen wir doch nicht verraten.
Das dürfen wir nicht verraten, das stimmt. Aber wir haben gerade darüber geredet, warum Rassismus eigentlich eine Kultur... Also nein, wir sind eigentlich zu der Erkenntnis gekommen, dass Rassismus natürlich im Wesentlichen ein Phänomen ist, das nicht nur auf der politischen Ebene beantwortbar ist, sondern selbstverständlich in der kulturellen Ebene selbst verankert ist und wir deswegen natürlich über die kulturelle Ebene reden müssen und deswegen es natürlich ein feuilletonistisches Thema ist.
Genau, total. Ich finde, das klang jetzt überhaupt nicht geskriptet und so habe ich es.
Nee, jetzt also hatte ich auch gerade so einen kurzen Relief-Moment durch.
Ja, total. Das hatte ich so auch noch gar nicht gehört. Also das kann auf keinen Fall, das ist ein Disclaimer. Das hast du dir gerade jetzt überlegt, Anna. Es war spontan und live.
Doch. Ja, spontan und live, genau. Spontan und live machen wir weiter. Im Gespräch über kulturellen Rassismus, nicht nur in Amerika, sondern auch in Deutschland natürlich. Jan, du sagst ja selber, du hast in den letzten Jahren eine bestimmte Art von afroamerikanischer Literatur oder sage ich mal von Literatur, die sich mit Rassismus befasst, überhaupt erst für dich entdeckt. Magst du was dazu erzählen?
Ja, also es war bei mir einfach lange nicht das Thema, das mich vordergründig interessiert hat. Und also einfach aus einem unpolitischen Geist heraus gewissermaßen, ne? Oder einem, der das einfach, also es war zu wenig Teil meiner Lebensrealität, schätze ich, in Deutschland sowieso und dann später, als ich in Amerika, in New York sogar, also wirklich direkt vor Ort, in Harlem auch noch, studiert habe, an der Columbia nämlich, die sitzt ja über nördlich der 110. Straße, mitten in Harlem im Prinzip. Was auch eigene Probleme mit sich bringt, weil die Columbia da sozusagen immer mehr Grund wegkauft und gentrifiziert, kann man sich ja vorstellen, die Diskussionen, die damit einhergehen. Aber auch eine eminent politische Universität ist eigentlich. Aber es hat lange gedauert, bis ich mich wirklich so mit solchen Leuten, James Baldwin zum Beispiel und jetzt in jüngerer Zeit Ta-Nehisi Coates auseinandergesetzt habe. So, und aber in dem Moment, ich glaube, das ist halt oft so ein Erweckungserlebnis, wenn man dann erstmal diesen Schleier lüftet, der da vorher einfach so hing und wo man nicht das Bedürfnis hatte, durchzugehen oder durchzugucken, auch nur, dann tut sich da halt eine ganze Welt auf, die rückwirkend auch funktioniert, ne? Also die auch gleichzeitig den ganzen Rest ändert, mit dem man aufgewachsen ist. Weil es gibt einfach einen neuen Resonanzboden sozusagen für die Wahrnehmung der Welt.
Ja, Reinhard Götz hat, es gibt einen so einen Text von Reinhard Götz, der mir immer einfällt, wenn es darum geht, wann Ereignisse sozusagen auf einer politischen Ebene, auf einer abstrakten Ebene einen im Persönlichen erreichen. Und ich glaube, die Formulierung ist irgendwie so, dass einem die Politik vom Kopf ins Herz rutscht. Und ich muss sagen, dass die schrecklichen Ereignisse der letzten Woche bei mir definitiv auch sowas von so einem Moment hatten, wo man das Gefühl hatte, dass einen auf einmal wieder etwas angeht sozusagen. Also dieses grauenhafte Video von der Ermordung, jetzt die Autopsieberichte und so weiter. Also die ganze Frage der Polizeigewalt und dieses wirklich physische Mitempfinden von Unrecht, was man hat, indem man die Berichterstattung verfolgt, das ist mir lange bei anderen Ereignissen nicht ganz so gegangen. Und man könnte jetzt ja auch sowas sagen, also an dieser ganzen Rassismusdiskussion hängt natürlich immer sofort auch wieder so ein großer identitätspolitischer Diskurs dran. Ne? Und ich habe das Gefühl, die Forderung ist jetzt natürlich berechtigterweise, und ich empfinde das bei mir auch gerade so, dass ich das eigentlich vermehrt machen müsste, so, dass man auch sagt, Weiße, setzt euch hin und lernt sozusagen oder beschäftigt euch vielleicht mit Stimmen, Kulturschaffenden und so weiter, die sich damit auseinandersetzen. Was würdest du denn jetzt zum Beispiel, also du bist jetzt so ein bisschen drin in dem Thema, was würdest du denn raten, was muss man jetzt lesen?
Naja, ich meine, erstmal noch, bevor man jetzt direkt Lesetipps gibt, kann man sich ja fragen, wie effektiv diese Strategie dann sein kann. Ne? Also ich sicherlich für jetzt Leute, die sozusagen, wo der geistige Nährboden schon da ist, also die einfach auch mentalitätsmäßig sich geöffnet haben und überhaupt angefangen haben, sich dafür zu interessieren. Für die ist es, glaube ich, gut. Weißt du, bei sehr vielen anderen wird es einfach nicht funktionieren. Wenn man noch nicht da ist, dann bringt's einem auch nichts, glaube ich. Also, weil du wirst ja, oder wenn man jetzt diesen Polizisten, die sich auch von den Umstehenden, die sie deutlich darauf hingewiesen haben, in diesem Video sieht man das ja, doch bitte irgendwie von diesem Hals zu gehen, von diesem auf dem Boden liegenden George Floyd, weil sie ihn umbringen, die keinerlei Reaktion zeigen darauf, die werden sich bestimmt auch nicht für die Essays von Heezy Coates interessieren, vermute ich.
Nee, genau, es ist jetzt ein bisschen die Frage, auf welcher Ebene man spricht, so. Also so, ne, es ist ja, natürlich nicht, aber ich meine, sehr viele Menschen, also und nicht nur die dann irgendwie jetzt im Extremfall da irgendwie zu Mördern geworden sind oder so, lesen ja natürlich überhaupt wenig oder anderes sozusagen, aber jetzt so auf dieser Ebene von kulturellem Diskurs, die wir jetzt führen, könnte man ja schon sagen, es wird vielleicht zu wenig über Rassismus gesprochen oder vielleicht wird auch falsch über Rassismus gesprochen.
Also ich meine, du hast jetzt auch gerade gesagt, Hannah, zum Beispiel, dass du, dass diese Ereignisse und dieses Video dich jetzt irgendwie besonders gepackt haben, im Vergleich auch zu denen vielleicht in den letzten Jahren. Ne? Es ist halt irgendwie insofern auch komisch, weil die Ereignisse sich so zu ähneln scheinen. Also das finde ich auch mit, dass das wirklich, also ich meine, das ist sowieso schon endlos schockierend, dieses Video alleine, aber wenn man sich dann eben diese Reihe anguckt, das kann man ja fast so als Misonabim in die Vergangenheit vorstellen, wie so ein Spiegelkabinett, was sich immer nur wieder spiegelt. Wir haben wirklich fast identische Bilder von verschiedenen Ereignissen, die Jahre zurückliegen, und immer wieder stehen irgendwelche Polizisten auf eben den Hälsen von am Boden liegenden Schwarzen oder haben sie im Würgegriff, aber es ist wirklich, sind minimal Variationen. Und der Regisseur Spike Lee zum Beispiel, einer der wichtigsten schwarzen Regisseure und schwarzen politischen, aber auch unterhaltsamen und einfach generell großartigen Regisseure Amerikas, hat gestern oder vorgestern ein kleines Video gepostet auf seinem Instagram- oder Twitter-Account, wo er eine eigene Szene eines Filmes Do the Right Thing von 1989 zusammenkopiert mit eben zwei weiteren Ereignissen. Und das Letzte ist halt diese George Floyd Geschichte, die sich wahnsinnig ähneln. Und ja, das heißt Three Brothers gewissermaßen. Also die Realität scheint die Fiktion zu kopieren. Und es ist so traurig, dass sich über all diese Jahrzehnte eigentlich so wenig geändert hat, finde ich.
Ja, du meinst, ja, es waren zwei Fälle von realer Polizeigewalt, genau, die da auftauchen sozusagen, genau, ne, die sich halt sozusagen in derselben physischen Geste, also des Niederwerfens, des Erdrückens, Erstickens sozusagen, ausgedrückt haben oder ihre schreckliche Form gefunden haben. Und es gibt dann auch, was ist das für ein Film, auf den er sich da bezieht, in dem das auch vorkommt? Was meinst du da gerade?
Do the Right Thing heißt der. Und der ist von 1989 und der schildert halt eine so rassistische Begebenheit quasi und dann die ganzen sehr gewalttätigen
Folgen. Die eben auch eine identische Ermordung enthält. Oder genau,
noch nicht direkt die Ermordung, aber genau, also eine Polizeigewalt, die sich, die total jener ähnelt, die jetzt gerade, und ich meine, es ist ja letztlich auch noch viel älter, es gab ja in den 60er Jahren schon eben Race Riots in Los Angeles, in Detroit zum Beispiel, in New York, Und auch die Texte darüber, die ähneln sich halt auf eine verrückte Weise. Also der große Schriftsteller James Baldwin, den ich auch erst vor einer Weile entdeckt habe, also hätte ihn unbedingt eigentlich lesen wollen, fällt mir jetzt zurückblickend auf, als ich schon in New York war, aber das habe ich irgendwie nie gemacht. Es gibt das berühmte Notes of a Native Son, also eines Bürgers dieses Landes, was natürlich auch schon in diese ganzen, also eines gebürtigen Amerikaners quasi, das sagt der Titel schon, was ja eigentlich logisch ist für jemanden, der da einfach geboren ist, aber das geht halt schon voll in diese rassistischen Stereotype, weil immer wird den Leuten das abgesprochen. Das sieht man jetzt auch bei Donald Trump, der irgendwie sich beteiligt hat an diesem sogenannten Birtherism, was so diese Ideologie ist, die Barack Obama irgendwie abspricht, in Amerika geboren zu sein und so weiter. Mhm. Also was wir da wieder gesehen haben bei Donald Trump, geht total zurück auf das, was Baldwin in den späten 50ern, frühen 60ern geschrieben hat und einer jetzt so ein Intellektueller und Journalist und Schriftsteller wie Ta-Nehisi Coates zum Beispiel, der gerade arbeitet und noch nicht so alt ist, irgendwie in seinen 40ern, glaube ich, der greift da halt auch direkt wieder auf und greift das alles auf und sieht sich auch ganz explizit in einer Tradition, die total auf James Baldwin zurückgeht und sagt, es muss, also das Projekt ist einfach vollkommen unvollendet von ihm, so sehr ihn bewundert. Es ist überhaupt keine Kritik an Baldwin, es ist halt eine Kritik an den Zuständen, die irgendwie nicht in der Lage sind, sich zu ändern. Und das ist wirklich, oder Hanna, wenn man sich vorstellt, die Vereinigten Staaten zwischen den 50er Jahren und heute, alle Bilder, die wir so im Kopf haben, von irgendwie Kennedy, Nixon etc. etc. Und dann auch Barack Obama und jetzt Donald Trump und die kulturellen Hervorbringungen der gleichen Zeit. Man nimmt doch erstmal, also quasi mit einem unschuldigen Blick, der halt vielleicht einfach ein naiver Blick ist, an, dass sich da was geändert haben müsste und ist dann so erstaunt, dass sich offenbar so wenig geändert hat.
Ja, auf jeden Fall. So erstaunt und erschrocken. Aber gleichzeitig ist diese spezifische Art von Polizeigewalt ja schon auch etwas, wo man das Gefühl hat, es passiert im Klima von Trumps Präsidentschaft natürlich nochmal ganz anders als die Gewalt vergangener Dekaden oder die Gewalt vergangener Präsidentschaften. Also von Ta-Nehisi Coates kenne ich jetzt diesen einen Essay über Trumps Präsidentschaft. Er hat ihn sehr pointierter und sehr clevererweise, wie ich finde, als ersten weißen Präsidenten bezeichnet. Einem Essay für The Atlantic, wo er als Korrespondent arbeitet, ja schon seit langem. Ich fand es ganz interessant, wie er herausgeordnet, also es ist ja deswegen witzig, weil banalerweise natürlich sämtliche amerikanische Präsidenten vor Barack Obama weiß waren, jetzt im ganz landläufigen Sinne, wie man das versteht. Und er, also Ta-Nehisi Coates, arbeitet ja in diesem Essay sozusagen heraus, wie Trump eigentlich der erste weiße Präsident ist, insofern, als dass er der erste Präsident ist, der diese Whiteness sich auf eine Art und Weise zu eigen macht, die eigentlich nur in der Negation von Obamas Präsidentschaft besteht. Also der Weiße, der nicht Nigger, wie er das ausschreibt in dem Artikel, ist ja auch immer eine große Diskussion, sagt man es nicht, ist sozusagen also der Weiße, dass eine gesamte Performance eigentlich in der Verleugnung des Schwarzseins besteht und in der positiven Affirmation des Schwarzseins. Das fand ich einen sehr interessanten Gedanken. Mhm. Und mein erster Gedanke jetzt, als ich diese George Floyd-Ermordung da also gesehen habe zum ersten Mal, war natürlich auch so eine ganz emotional naive erstmal, ja, fuck, okay, so weit sind wir gekommen. Aber nein, natürlich sind wir nicht so weit gekommen, sondern wir sind so weit gekommen, weil es eben auch diese Tradition gibt. Also es hat eine Dialektik, die ineinander greift, aber alles, was da sowieso schon da ist, wird unter den gegebenen Umständen, wäre jetzt mein Blick von außen, natürlich auch mal auf eine unerträgliche Art und Weise verschärft und quasi zur Kenntlichkeit entstellt.
Es gibt auch so eine krasse Stelle in diesem Text, an die ich mich erinnere. Da sagt er das so metaphorisch, ne, dass die bisherigen Präsidenten vor Trump irgendwie ihre Whiteness, ihr Weißsein, wie ein Amulett ihrer Vorfahren mit sich herumgetragen hätten. Und Trump hingegen hätte es sozusagen aufgebrochen und die mythischen Energien, die magischen Energien, die sozusagen im Kern stecken, wieder heraufbeschworen. Und das ist ein sehr drastisches und wahrscheinlich, und er meint damit halt den expliziten Rassismus, den ganz unverständlichen verfrorenen In-Your-Face-Rassismus, den Donald Trump auslebt. Ne? Wie wirklich der Albtraum. Ich habe irgendwann mal, als ich über den neuen Rambo-Film geschrieben habe, habe ich auch das Amerikas Albtraum. Mhm. Und ich glaube, häufig sind so kulturelle Hervorbringungen, aber dann eben auch Figuren wie Donald Trump, sind gewissermaßen so Ausgeburten dessen, was halt gerade irgendwie gärt. Und wir scheinen da einfach eine Episode jetzt erwischt zu haben in der amerikanischen Geschichte, in der das alles ganz, ganz offen zutage liegt. Also dieser lange unterdrückte Rassismus vielleicht nach Abschaffung von Sklaverei etc., der bricht sich irgendwie gerade auf eine Weise Bahn, die einfach vor Obama noch nicht da war. Und insofern ist es nicht, ich finde auch, es ist nicht unüberzeugend zu sagen, diese ganze Negation von Obama und auch der Triumph der Weißen, die glaube ich etwa, also auf alle Fälle über die Hälfte der Einwohnerstellen, ich glaube es sind 55-60% sind sozusagen weiß, und wenn man dann noch die Hispanics und Latinos hinzuzählt, was viele tun in den Statistiken, wo man sich sicherlich auch, wo man geteilter Meinung drüber sein kann, sind es fast 80%, glaube ich, bei etwa 12% Schwarzen in den USA. Aber dennoch, Trump hat, glaube ich, in seinem Kabinett einen einzigen schwarzen Minister, ja,
den Wohnungsbauminister.
Ja, genau. Ja. Was auch noch natürlich sozialer Wohnungsbau etc. Sowieso schon rassisch, wieder racially konnotiert ist.
Ja, ich fand auch in diesem Text von Tennessee Coates diese eine Stelle so interessant, wo er quasi diesen Trump-Ausspruch zitiert. Der hat irgendwann mal gesagt, ich könnte hier auf der Straße stehen und jemanden erschießen und ich würde immer noch gewählt werden. Also ich würde meine weißen Wähler quasi nicht verlieren. Und das wird dann eben gedeutet. Und das fand ich wirklich sehr erhellend, diesen Gedanken, als eigentlich die Aussage, wenn schon ein schwarzer Präsident hat werden können, so wie es mit Obama der Fall war, dann kann der Weiße, der jetzt gewählt wird, nicht nur jeder Weiße sein, also eigentlich auch wieder die Erfüllung eines Traums sozusagen, eines demokratischen Traums, der aber auf eine ganz perfide Art und Weise nur für Weiße gilt, und dann kann der Weiße auch alles machen. Und das sozusagen aus einem Ausdruck, ich kann alles tun.
Genau, und wenn er auch sagt, er könnte jemanden erschießen und würde trotzdem meine weißen Wähler nicht verlieren, dann ist ja offensichtlich dieser Weiße, ein Schwarzer. Es ist nur implizit, aber er sagt, er würde, also ähnlich wie jetzt, also dieser, das ist sozusagen ein implizites Reden, was nur ein Müh vom Expliziten entfernt ist. Also ähnlich wie jetzt ein Tweet, der total von den Medien kolportiert wurde, when the looting starts, the shooting starts. Was ja von den meisten als offene Drohung interpretiert wurde, jetzt, wenn also geplündert wird, dann geht das Schießen los, die Armee reinzuschicken, was er ja jetzt mittlerweile auch schon erklärt hat, das machen zu wollen. Aber gleichzeitig, und das wissen vielleicht viel weniger Leute, ist das halt ein wörtliches Zitat von einem rassistischen Polizeichef in Miami, vor Jahrzehnten sozusagen. Mhm. Und es ist sogar fast unerheblich, ob Trump das selber bewusst ist, dass er dieses Zitat setzt. Aber das ist halt irgendwie in seiner DNA. Dadurch wird es dann zum Epistem, zur Grundbedingung des Denkens von Leuten seiner Generation wahrscheinlich. Also nicht alle sind davon gleichermaßen affiziert, aber es ist eben da. Es pulsiert sozusagen in dem politischen Körper der Vereinigten Staaten.
Und das ist ja auch eben immer diese ewig, ewig interessante und für mich nie wirklich zu beantwortende Frage sozusagen. Also wie kommt man von etwas, das erstmal klingt wie so eine akademische Beschreibung oder sowas, ja, also struktureller Rassismus beispielsweise. Ich finde das immer gar nicht so leicht, diesen Begriff zu durchdringen. Was ist eigentlich struktureller Rassismus? Also wie kommt man sozusagen von dieser Ebene kultureller Gegebenheiten und kultureller Annahmen, Vorurteile, Memes, die sich quasi unbewusst transportieren, dann zu konkreten Ausdrucksformen. Das ist ja auch wieder das Gleiche wie das, was du gerade gemeint hast, mit sozusagen dem Niederknien, mit dem Knie auf dem Hals sozusagen, dass es nicht eine wiederholende, im schrecklichen Sinne kulturelle Geste ist sozusagen, die da ihre Form findet, von der die Einzelnen, die sie ausführen, aber ja nichts wussten. Es ist kein bewusstes Zitat sozusagen. Also wie findet sich dieser ganze unbewusste Schrecken so seine Ausdrucksformen eben sowohl in den bewussten oder unbewussten Zitaten, die dann eben so ein Trump macht, als auch bis hin sozusagen auf die körperliche Ebene der Form der Ausübung von tödlicher Gewalt.
Also ich meine, man sagt ja auch eben von Videos zum Beispiel und so, dass sie viral gehen. Also ich glaube schon, dass es da auch eine Art Ansteckung gibt. Also eine Art audiovisuelle Ansteckung, eine Ansteckung der Erzählungen, die dann natürlich über Ausbildung, also dieser typische Griff, den die Polizei da häufig anwendet, ja. ne, der ja auch schon häufig zum Tod geführt hat, ist, ja. glaube ich, einfach wirklich essentieller Teil der Ausbildung von denen. Und ansonsten, man könnte natürlich auch sagen, wie kommen diese Geschichten überhaupt zustande? Wie kommt es zu einem George Floyd jetzt? Ne? Und wenn man sich das dann genauer anguckt, das hat natürlich wirklich, also einerseits struktureller Rassismus, ist total richtig, und aber auch der findet dann wieder, der prallt dann sozusagen auf ganz konkrete, realpolitische und aber auch natürliche Reaktionen, zum Beispiel jetzt die Corona-Epidemie. Also offenbar hat ja Floyd seinen Job auch verloren als direkte Folge dieser Corona-Geschichte, wie übrigens eben viel mehr Schwarze als Weiße. Das ist halt auch, ich glaube, etwa doppelt so viele junge Schwarze, zumindest habe ich irgendwo gesehen, sind jetzt arbeitslos geworden wie junge Weiße. Und dann hat er ja mit diesem gefälschten 20-Dollar-Schein, offenbar gefälscht, das ist, glaube ich, alles noch nicht ganz geklärt, aber das ist ja so die Geschichte, die man hört. Also er habe mit einem gefälschten 20-Dollar-Schein bezahlt und das sei dann der Auslöser für den gesamten Rest gewesen, sozusagen. Und das ist, glaube ich, also da sieht man halt, wie so ein Grundkonstrukt, so eine Grundstimmung sich dann direkt übersetzt in einzelne Ereignisse, die dann wieder Bilder und Geschichten hervorbringen, die wieder andere inspirieren, etc.
Ja, total. Und auch wieder Ta-Nehisi Coates hat ja auch über genau Rassismus und Corona geschrieben, ne, in diesem Artikel. Ich glaube, es hieß irgendwie, das Virus ist farbenblind oder so. Aber wir sind es nicht. Also wir sind eben kulturell nicht farbenblind.
Und, genau, wie sozusagen viele andere, die irgendwie jetzt, also viele nicht-schwarze Künstler oder Intellektuelle, die dann so getweetet haben und am Anfang, ne, we are all in it together, wir sitzen alle im gleichen Boot und so weiter. Das ist natürlich letztlich eine extreme Verharmlosung. Also wenn Madonna sowas tweetet und sie sitzt irgendwie in ihrer Badewanne, in ihrer Villa, ist das halt, ne, es ist ja vollkommen banal, das irgendwie festzustellen. Mhm. Aber offenbar ist es notwendig, weil das so sehr noch hinausposaunt wird in die Welt. Sogar echt von Leuten, die es besser wissen müssten, ne, im Prinzip.
Yeah. Ich frage mich halt, und vielleicht eröffnet es jetzt gleich auch nochmal so ein bisschen unser Gesprächsfeld sozusagen in Bezug auf so andere Sachen, die wir uns für diese Woche vorgenommen haben. Wir müssen ja auch mal wieder über Identitätspolitik reden an dieser Stelle wahrscheinlich. Und ich finde das wahnsinnig schwierig, jetzt sozusagen darüber zu sprechen, wie eigentlich ein Diskurs über Rassismus geführt werden sollte, weil man ja eben gleichzeitig das Gefühl hat, um diese Ebene geht es irgendwie jetzt in dem Moment nicht. Also die Wut der Menschen auf den Straßen und auch die gewalttätigen Ausbrüche, die man verstehen kann, finde ich sozusagen, sind ja erstmal real. Der Schmerz ist real sozusagen. Da ist ein Land in Aufruhr und Trauer. Ich bin nicht dort, du bist nicht dort. Wir sind beide Weiße, wobei ich diese Wendung immer schon nicht mag, weil das auch so ein Effekt, finde ich, unseres Sprechens momentan ist, dass man permanent so das Gefühl hat, man muss irgendwie sozusagen sein Denken ausweisen, man muss quasi irgendwie sagen, woher man kommt, welche Erfahrungen man gemacht hat, welche Erfahrungen man nicht gemacht hat, wo natürlich der Universalist in einem sozusagen sich schmerzvoll windet und denkt, naja, aber wir müssen doch alle über alles reden können, mittels Empathie und Information und so weiter. Also es ist ein wirklich sehr weites Feld. Ich finde es schwierig zu sagen, welcher Diskurs sollte jetzt geführt werden. Aber es taucht immer wieder als Topos ja auf, dass es Trump jetzt natürlich nicht gelingt, irgendwie als Schlichter aufzutreten. Ja, also als jemand, der da jetzt irgendwie deeskaliert, der das Feuer vielleicht löscht, was natürlich eigentlich die Aufgabe eines Präsidenten wäre. Und ich frage mich manchmal, welche Art von Sprechen gegen Rassismus wäre es, das wir jetzt brauchen? Weißt du, was ich meine?
Tja, also ich meine, sicherlich wäre sowas, weil wie Obama aufgetreten ist, hilfreicher. Wobei man halt auch sagen muss, und auch Coates, der ein großer Fan ja ist von Obama in vielerlei Hinsicht, der sagt irgendwo, oder gibt er zu, dass das natürlich auch Obama es nicht geschafft hat, in 8 Jahren im Amt diesen systemischen Rassismus grundlegend zu verändern. Ne? Also da kamen dann eher die schönen Sonntagsreden, wenn man hart sein will, die es geschafft haben, womöglich eher wieder Frieden zu stiften oder die gewalttätigen Reaktionen zurückzudrängen. Aber es ist wirklich die Frage. Und auch zum Beispiel Naisi Coates macht sich da jetzt seine Gedanken und der geht noch nicht so weit, diese Ausschreitung jetzt gut zu heißen. Aber er sagt zumindest, Leute, versteht, diese Typen, die da auf die Straße gehen, die haben einfach, die fühlen sich selbst einer Gewalt ausgesetzt, die sie als absolut ungerecht empfinden und das seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten. Und dieses Gefühl ist nicht wirklich nur ein Gefühl. Die haben alle irgendwie tote Bekannte oder Verletzte oder irgendwie ungerecht im Knast gelandete etc. Also und sie werden selber dauernd irgendwie von der Polizei an die Wand gestellt, weil sie sich irgendwie eine Zigarette anzünden und es heißt gleich, es sei irgendwie Crack oder so. Also sie erleben das täglich im Prinzip und reagieren jetzt darauf. Und sie haben keine andere Chance, als darauf zu reagieren. Und zumindest wirbt auch Coates für ein Verständnis und sagt, das ist also ein Kommunikationsakt. Ne? Es geht da gar nicht um, die Zerstörung ist wirklich eine Art Schock, damit die weiße Mehrheitsgesellschaft checkt, dass es einfach nicht nur irgendwie da um einen aus der jetzt einen aus dem Kontext gerissenen Fall geht, wo ein Schwarzer durch Polizisten zu Tode gekommen ist, sondern dass es eine Systematik hat, die nicht länger hinnehmbar ist.
Wobei man an der Stelle ja auch sagen muss, dass ein Großteil der Demonstranten friedlich ist. Also das ist ja total. Trotz aller Bürgerkriegshaftigkeit der Bilder immer noch eher Minderheiten sind, die so agieren. Und darin sehe ich total. Dann aber halt auch ein Problem.
Also und übrigens nur ganz kurz, und übrigens eher dann sozusagen die Nationalgarde und Donald Trump, die sich den Weg mit Tränengas freischießen, sozusagen das auch, genau. auf dem Weg zu einer Rede. Genau.
Genau, und trotzdem würde ich jetzt erstmal auch so sagen, ich verstehe fast den Gewaltausbruch auch, oder man versteht ihn emotional sozusagen da wo es ihn gibt, als fast körperliche Reaktion. Aber trotzdem finde ich jetzt in diesem Argument, was du gerade angeführt hast von Tennessee Coates, wenn man das jetzt mal gerade von dieser konkreten, furchtbaren Situation nach der Ermordung von George Floyd entkoppelt, ist das ein Argument, was ich nicht mag, weil ich das Gefühl habe, das trifft bei so einem bestimmten akademischen linken Diskurs immer auf, wenn es zu Gewaltausbrüchen kommt. Also hier zum Beispiel auch, warte mal, in Frankreich, als die Gelbwesten da so eskaliert sind, ne? Da hat dieser Edouard Louis, dieser Schüler, von, wie heißt der nochmal, unser gemeinsamer Freund?
Komm auch gar nicht drauf. Ja. Rückkehr nach Hause, also, Working Class,
Didier Eribon, genau. Also großer französischer Soziologe und eben sein Schüler Edouard Louis hat damals einen Essay geschrieben, auch in irgendeiner französischen Presse, ich weiß es gerade nicht mehr so genau, aber dann halt immer auch genau dieses kommt, Gewalt ist gerechtfertigt, weil es gibt strukturelle Gewalt. Und ich finde diesen Begriff der strukturellen Gewalt so unscharf, dass es manchmal auch gefährlich ist, ihn zu verwenden, weil
natürlich, mega
wir gefährlich. Haben ja mittlerweile einen Gewaltbegriff, der so erweitert ist, dass du alles als Gewalt brandmarken kannst.
Man setzt sich damit dann gegen das Gewaltmonopol des Staates durch und das ist natürlich eigentlich, das ist wirklich die Ursünde und das Schlimmste, was man machen kann im Prinzip. Gleichzeitig ist es das einzig Richtige, wenn der Staat wirklich quasi also seine Macht ausnutzt auf eine Weise, die eben selbst radikal undemokratisch ist und das System gefährdet. Es ist wirklich verrückt, dass wir überhaupt solche Diskussionen führen in vermehrter Zeit und ich bin auch praktisch immer ganz, ganz, ganz skeptisch. Was jetzt eben aber diese Sachen in Amerika angeht und die dauernd getöteten Schwarzen, da habe ich noch die größten Sympathien. Aber ich bin dann natürlich, das ist subjektiv und da wollte ich niemals irgendwie kantisch eine allgemeine Rechtsprechung daraus ableiten. Das ist eine extrem diffizile Diskussion, die wahnsinnig vorsichtig geführt werden muss. Aber hier halt auch notwendig ist.
Ich sehe hier auch schon so unsere aus dem Kontext gerissenen Zitate als radikalen Linksruck der aber Welt, so ist
es
sozusagen.
Ja, es ist eher eine radikale Empathie, würde ich sagen. Ja. Ne? Also ich glaube, Hannah, wir können hier nochmal deutlich den Disclaimer setzen. Wir sind natürlich gegen Gewalt, gegen jede Form von Gewalt und für das staatliche Gewaltmonopol. So. Aber wie gesagt, ich verstehe halt einfach auch Wut und Trauer. Man spürt es so richtig. Vielleicht können wir hier auch einen kleinen Cut machen und nochmal schnell nach Deutschland gucken, was wir ja vorhatten. Und Ich würde dann den anknüpfen an das neue Album von Haftbefehl. Und zwar, das ist jetzt ein sehr gewaltiger Sprung, gebe ich zu, so sieht es erstmal aus. Aber ich will nur zu bedenken geben, Haftbefehl, auch ein türkischer Immigrant, irgendwie Ziel zumindest von Rassismus auf alle Fälle geworden, in seiner Jugend gewalttätig, kriminell geworden, abgehauen nach Istanbul, sich dem Haftbefehl, dem deutschen Haftbefehl entzogen. Deswegen, das hat er gleich geowned, wie immer so die Kritik, wenn man so will, der Haftbefehl als Kritik des anderen zu seiner Identität gemacht, seiner künstlerischen Identität quasi, und kommt jetzt schon mit seinem, ich glaube, es ist das dritte Album, wenn ich mich nicht täusche, raus, diese Woche, Ende dieser Woche, und der hat es halt geschafft, irgendwie diese strukturelle Gewalt kulturell umzudrehen und urbar zu machen zu einer unglaublich interessanten künstlerischen Position und spielt halt eben so damit auf so eine großartige Weise. Es sind jetzt schon, das Album ist wie gesagt noch nicht da, aber es sind einige Songs schon draußen, und in einem singt er zum Beispiel immer im Refrain: Ich bin jung, ich bin wild, ich bin asozial. Und auch dieses, und hops da rum mit irgendwie so einer komischen Pelzjacke und einer Brille, wo er aussieht wie Jean Reno in so einem ganz frühen Film von Luc Besson, wo es auch irgendwie nur um Kannibalismus und postapokalyptische Verhältnisse geht. Und Haftbefehl ownt es einfach. Er sagt, ihr habt mich asozial genannt. Und da schließt er halt total an Sachen, die Baldwin und The Coates schreiben. We are the savage. Wir sind die Wilden. Ihr seid die Zivilisierten. Mhm. Das ist quasi der Stempel, den die weiße Mehrheitsgesellschaft aufdrückt. Und jetzt zieht die andere Seite sich das halt an und arbeitet dann damit. Und Haftbefehl finde ich halt auf eine wahnsinnig witzige, unterhaltsame Weise, ohne jetzt wirklich selber gewalttätig zu werden. Das ist dann halt Musik.
Also ich, das ist ja, also ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Hip-Hop oder halt nur so, wie man das als Feuilletonist, genau dessen Ressort nicht Hip-Hop ist, tut, sozusagen, dadurch, dass man Kollegen hat, deren Ressort Hip-Hop ist. Aber genau, es ist jetzt das erste Haftbefehl-Album seit, ich glaube, 5 Jahren oder so, ne? Also da haben wirklich alle heiß drauf gewartet. Das sollte eigentlich auch am 24. April kommen. Und hat sich dann jetzt nochmal verschoben, das weiß sogar ich, weil mir unser unser ehemaliger Praktikant und jetziger freier Mitarbeiter einen Text angeboten hat und ich mir in den Terminkalender reingeschrieben habe, 24. April, Album von Haftbefehl, also wirklich irgendwie anscheinend kulturelles Event der Höchstliga. So bei dem, was du mir jetzt da gerade so erzählt hast über das Video, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, was ist denn daran jetzt so anders als an dem, was Hip-Hop sowieso die ganze Zeit macht?
Wahrscheinlich wenig, ehrlich gesagt. Im Prinzip nicht viel. Es ist halt, ich meine, man muss es sich halt angucken. Also ja. die Kraft von Pop ist ja auch, und ich bin jetzt mal hier eben so und subsumiere Hip-Hop jetzt auch unter Pop, also die Populärkultur, ja. die Kraft davon ist natürlich immer das Gleiche, also den alten Wein in neue Schläuche zu füllen, aber eben mit dem jeweiligen Zeitsignet. Also es wirkt halt, also du guckst es dir an und du bist einfach geflasht. Und dieses Geflasht-Sein zeigt, dass es das Richtige ist zur richtigen Zeit. Wenn du das jetzt machen würdest mit einem alten, selbst Punk, also muss ja gar nicht im Hip-Hop-Genre bleiben, aber auch Punk hat halt vielleicht ohne jetzt das Rassending, aber Punk hatte ähnliche Kritik an etablierten Strukturen und hat auf eine ähnliche Weise geschockt. Ich glaube nicht, dass die weniger radikal war letztlich als das, was Haftbefehl macht. Aber guckst du jetzt irgendwie alten Punk-Footage an und hörst die Songs, sie sind halt nicht mehr so, sie sprechen nicht zu einem auf die gleiche Weise, weil sie einfach nicht aus ein Produkt dieser Zeit sind, in der wir jetzt gerade leben. Und das schafft halt Haftbefehl, finde ich, auf großartige Weise. Und natürlich, weißt du, wir haben ja selber zugegeben, dass wir beide jetzt auch uns zunehmend in den letzten Jahren beschäftigt haben mit, also ich besonders, ich weiß nicht, ob es bei dir jetzt auch so ist, aber ich würde es auch vermuten, mit eben so Rassismus etc. Das gilt, glaube ich, für sehr viele Leute. Also auch wenn man sich nicht damit beschäftigt, beschäftigt man sich damit. Weißt du, viele Leute wissen jetzt, was Identitätspolitik ist, die wussten das nicht vor 10 Jahren zum Beispiel. So, also da tut sich was und das wird auch reflektiert in diesen Songs, aber natürlich auf extrem unterhaltsame Weise, einfach mit kleinen, mit Codes, die ja vieldeutig sind.
Also ich habe halt gestern ein Lied von ihm im Radio gehört, da ging es irgendwie um den Morgenstern, ich habe das jetzt gerade hier nochmal gegoogelt. Ah, ich fand es schrecklich amelodisch. Also er disst ja da irgendwelche. Also so, ja,
das
also
ist, jetzt, manchen, auch nicht, das ist ja jetzt auch nicht mein Favorite. Das habe ich auch schon gehört. Also ich würde erstmal mit den anderen anfangen. Da geht es irgendwie um, da geht es auch um Satanismus, so zumindest, ne? Und so irgendwie so Teufelssymbolik.
Irgendwas, genau, irgendwelche Teufelssymbole und so. Ja, und ist das, aber auch das, um jetzt nochmal einen anderen radikalen Sprung zu machen, was er zusammen mit der Rapperin Shireen David macht.
Das ist ein anderer Song. Also das ist ein Song, der heißt, glaube ich, der heißt Conan versus Xenia oder so. Also und er spielt da auf Conan der Barbar an etc. Also das ist genau, das ist dieses, wo er im Refrain ich bin asozial die ganze Zeit wiederholt und deswegen ich bin asozial, ich bin Conan der Barbar. Ne, das ist quasi der böse, der wilde Türke aus Offenbach, der irgendwie genau nicht in die zivilisierte Gesellschaft passt. Das wird sich halt so angezogen. Und Shireen David versucht das zumindest auch auf, ich finde ehrlich gesagt nicht ganz so überzeugend, aber das wäre fast noch ein anderes Thema. Weil, ich weiß nicht, du hast dich mit Shireen David schon ein bisschen beschäftigt, Hannah, oder?
Ich habe mich nicht so richtig mit ihr beschäftigt. Ich versuche nur seit Wochen mit ihr spazieren zu gehen, weil ich sozusagen mit ihr über Feminismus reden wollte. Es ist aber bisher noch nicht dazu gekommen.
Frag sie doch mal, wenn du sie triffst. Also ich wundere mich halt immer so über ihre Stimme, weil das klingt irgendwie alles so aufgesagt, finde ich. Also das nur, wenn man das so hört. Oft ist ja so die Stimme so ein richtig organischer Teil des Songs, aber bei ihr wirkt das fast wie so ein Voice-Over, als wäre das gedubbt. So. So ein ganz kleines, freundliches Stimmchen, aber und das passt irgendwie überhaupt nicht zu der Drastik der Bilder in den Videos und auch, aber egal, das ist.
Vielleicht habe ich da einfach. Frage, das
klingt, nee, lieber nicht, mach's lieber als Letzte.
Alter, das klingt alles aufgesagt, was du sagst, Mädchen.
Ja, mach's lieber als Letzte.
Sagt mein Kollege, ja, genau. Vielleicht. Nee, aber was, also quasi, worüber wir jetzt ja gerade reden, ist ein bisschen auch dieses Phänomen von jetzt in dem Fall Deutschrapper, ne, mit Migrationshintergrund, die quasi sozusagen diesen popkulturellen Move der Identitätspolitik sozusagen dieser totalen Überaffirmation und dadurch dann auch Neuinterpretation von bestimmten Klischees über sie ausleben, oder? Also das wäre dann eben bei Haftbefehl halt eben diese Barbarenhaftigkeit sozusagen und bei ihr wäre es wahrscheinlich ein bestimmtes Weiblichkeitsbild, was es bei vielen Rapperinnen gibt in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, ob das alles so zusammenfällt. Also wenn man sich Nicki Minaj anguckt, also nicht nur Rapperinnen, sondern also bei vielen also weiblichen irgendwie Pop-Promis im weitesten Sinne sozusagen, die alle irgendwie gefühlt gleich aussehen, habe ich das Gefühl. Nämlich eigentlich.
Ja, die
so,
werden. Ja,
sag du.
Beschreib du das lieber.
Ja, genau, ne? Also weil man kommt dann nämlich sofort in so ein Dilemma. Wie beschreibt man das eigentlich? Also halt einfach.
Also viele Rundungen und wenig genau. Geraden quasi. Also es ist alles, es wird alles sehr rund.
Riesiger Po, sehr schlank, sehr trainiert, so auf eine bestimmte Art und Weise nachgezogene Augenbrauen, sehr.
Also so ein bisschen, als hätte man auch mit dem Strohhalm reingepustet und das wäre kurz vorm Platzen, so sieht das so ein bisschen aus.
In die Brüste jetzt oder in die ganze Person.
In die Nase, sagen wir mal.
Und wer ist der Agens in dieser Metapher sozusagen? Also sie pustet quasi selber mit dem Strohhalm in. Also auf jeden Fall, genau, also sehr, naja, es ist nicht Barbiehaft, das kann man nicht sagen, weil es ist schon so eine sehr robuste und irgendwie total sehr aggressiv sinnliche Performance von Weiblichkeit, die
absolut
so bis vor, ich weiß nicht, 5-6 Jahren, glaube ich, nicht gegeben hat, so, ne? Und wo man jetzt natürlich, wenn man so ganz vereinfacht irgendwie argumentieren würde, was aber auch, glaube ich, quasi kaum jemand tut, halt sagen könnte, okay, es ist ja hier der Albtraum des Feminismus, so ungefähr, ja, auf einmal liegen da die vermeintlich emanzipierten Tussis irgendwie auf ihren Schlauchbooten mit ihren ellenlangen Fingernägeln und ihrem, weiß ich nicht was, Dekolleté rum und inszenieren sich irgendwie als totale Objekte. Gleichzeitig inszenieren sie sich ja eben überhaupt nicht als Objekte, also so jemand wie Shireen David, sondern...
Also es ist außerdem ist es ja erstmal auch mindestens so die Rettung des Feminismus vor der Langweiligkeit. Also ich will nicht sagen, dass der Feminismus langweilig ist, aber er könnte es werden, wenn er halt komplett auf diesen ganzen albernen Quatsch, wie zum Beispiel sowas verzichten würde. Das ist ja auch irgendwie dann ein essentieller Teil und macht ihn einfach irgendwie sexier, sozusagen. Und andererseits ist es ja auch eine echt mutige Erweiterung, eben so ein bisschen im Sinne Sinne von dieser Ich bin der Barbar-Style-Geschichte, weil es macht sich so angreifbar. Es macht sich erstmal so angreifbar, ästhetisch, weil natürlich erstmal die Leute sagen, boah, ja, das ist ja asozial, boah, das ist ja hässlich, etc. Also es ist eigentlich die viel mutigere Variante, die sich wirklich etwas erschließt, was eben, wie du sagst, bisher nicht da war. Also eine Ästhetik, auf eine Ästhetik hingeht, die genau irgendwo zwischen Barbie und Alles Schwarzer liegt, beziehungsweise wahrscheinlich jenseits von beiden. Ne? Also Alles Schwarzer und Barbie, das war bisher die Pole des Feminismus und jetzt kommt aber dieser dritte Pol und der sagt...
Margarete Stokowski sitzt noch so in der Mitte, würde ich sagen.
Ja, genau. Margarete Stokowski ist genau in der Mitte von Barbie und Alles Schwarzer, absolut. Und Shirin David ist dann aber ganz woanders. Also Shirin David ist eher jenseits von Barbie, aber halt so radikal, dass sie schon wieder in der Radikalität zu Hufeisentheorie mäßig beinahe bei Alles Schwarzer angekommen ist.
Aber sie ist ja jetzt auch keine Theoretikerin, muss man dazu sagen. Ne?
Das macht ja nichts.
Naja, ich weiß nicht, das ist ja schon ein Unterschied, ob du, sag ich mal, eine Autorin bist sozusagen und halt mit einem bestimmten Gestus auftrittst wie eine Alice Schwarzer oder halt irgendwie jüngere Feministin, denen dann immer eine gewisse Strenge und Unsexiness, weil Sexiness war jetzt ja auch gerade so ein Stichwort, natürlich gleich vorgeworfen wird, weil es halt immer das ist, was man Feministinnen vorwirft. Ob es jetzt dann jeweils stimmt oder nicht, sei dahingestellt. So, und das andere ist ja erstmal ein rein popkultureller Entwurf, finde ich. Also das ist ja zum Beispiel sowas, dass man sie dann natürlich auch fragen müsste, sozusagen, wie sie sich dann eigentlich nicht zu feministischer Theorie, aber doch zumindest zu feministischen Inhalten irgendwie verhält. Also ich finde, also ich will ihr nicht unterstellen, dass es Shirin David jetzt, dass sie diese Selbstinszenierung nicht bewusst macht und auch nicht bewusst weiß, an welche kulturellen Codes sie da anknüpft und so. Aber es ist doch ein Schuss, sage ich mal, dabei von einem kulturellen Feld, was von seiner Funktionsweise her einfach ein radikal anderes ist, als jetzt natürlich irgendwie feministischer Journalismus oder irgendwie...
Total, aber ich meine, es will ja... Aber sie will natürlich unbedingt trotzdem, also sie inszeniert sich als starke Frau und als selbstständige Frau, als eine Frau, die Männer kommen auch zum Beispiel jetzt in dem Video, was ich da gesehen habe, irgendwie, Hose up, G's down oder so, ne? Also die Nutten nach oben und die Gangster nach unten. Mhm. Die Männer kommen nur als irgendwie traurige Komparsen vor und die Party wird weitgehend unter den Frauen gefeiert. Also
ich finde das auch ein... Video sag du?
Ja, sag.
Nee, ich finde das Video, also ich weiß nicht, ich glaube, das ist das, was ich auch auf Instagram, auf ihrem Account auf Instagram gesehen habe, finde ich trotzdem irgendwie ganz schlimm. Wieder so die Jungs auf der einen Seite des Pools, weißt du? Ja. Und so die geil angezogenen Frauen auf der anderen Seite des Pools. Also irgendwie jetzt so rein vom Bildlichen her ist es natürlich trotzdem irgendwie die totale Zementierung irgendwie auch der Geschlechter. Ordnung.
Ja, stimmt. Bin also nur umgekehrt vielleicht. Ne? Also ja. ich finde das jetzt auch noch nicht unbedingt so großartig. Aber zumindest sagen wir mal, ich finde es so fremd, dass ich noch gar keine Meinung dazu haben will, sondern erstmal ein bisschen, also deswegen auch interessant, weil es ist so mit so irgendwie überkommenen Deutungsmustern erstmal sehr schwer, da jetzt irgendwie einen Sinn draus zu lesen. Und deswegen glaube ich gut. Und das meine ich halt auch mit Haftbefehl. Und das wäre mir vielleicht noch so ein wichtiger Punkt zum Schluss. Ich habe einfach das Gefühl, dass diese Kultur, die einfach wirklich noch was will, die etwas durchstoßen will, also die einen womöglich aus einem Leid herauskommt, aber dieses Leid vielleicht auch schon hinter sich gelassen hat, aber noch damit operiert und so weiter, einfach dieser einer weißen Kultur zurzeit in vielen Fällen was voraus hat. Also mindestens einer weißen Kultur, die auch versucht, ähnlich laut zu sein und schrill zu sein. Weil die kommt mir dann häufig vor, also man siehe jetzt zum Beispiel, es gibt gerade so einen angeblich neuen Song von Britney Spears, der aber letztlich sich entpuppt hat als so eine 4 Jahre alte Backside-Geschichte, B-Side-Sache von einer LP, die in Japan alleine erschienen ist. Und ansonsten Britney Spears beschränkt sich also darauf, 4 Jahre alte Songs zu releasen und ansonsten so Instagram-Videos so rumzuhüpfen und ihren Gym zu präsentieren. Und das finde ich einfach, das ist so inhaltsleer und langweilig, dass da sofort auch bei all diesen Kritikpunkten, die du berechtigterweise anbringst, mir Shirin David zum Beispiel interessanter erscheint und eben Haftbefehl mindestens so sehr sozusagen. Da geht irgendwie was. Und dieser Druck, der da zu spüren ist, der ist einfach wahnsinnig produktiv für die Kunst, glaube ich.
Ich hoffe, die Identitären rüsten jetzt nicht demnächst auch mit weiblichen Hip-Hop-Stars auf. Das wäre dann natürlich eine fatale Bedrohung für...
Ja, let's see. Aber bisher hat das noch nie geklappt, oder? Auch nicht in den USA, ne?
Nee, genau. Kommt dann wahrscheinlich so in 20 Jahren, wenn sie dann wieder den heißesten Scheiß für sich entdecken und sich damit auf irgendwelche Torbögen stellen. Man wünscht es sich nicht. Jan, ich glaube, wir müssen jetzt Schluss machen.
Ja, ich glaube auch. Anna, Es war übrigens, kurz warst du nochmal weg eben. Ich hoffe, dass das alles so gut geklappt hat, aber ja.
Ihr solltet uns, liebe Hörer, hier wirklich sehen. Ich weiß nicht, ob ihr es bis jetzt zu durchgehalten habt sozusagen, aber es ist alles technisch abenteuerlich. Und ich glaube, wir freuen
Corona
uns
schon sehr darauf. Corona sei Dank, immer noch.
Ja, ja, eben genau wegen Corona. Und irgendwann machen wir das dann aber auch mal wieder beim Bier. Und bis dahin abonniert ihr uns bitte trotzdem auf allen einschlägigen Podcast-Plattformen, wie das dann immer so schön heißt. Und
auch auf Welt.de.
Da könnt ihr uns sowieso hören, auf unserer Audiobühne. Da gibt es nicht nur unseren Podcast, sondern ganz viele andere Podcasts, die ebenfalls ganz toll sind. Aber vor allem bitte natürlich unseren Podcast abonnieren. Danke.
Ciao, bis zum nächsten Mal.